Willkommen zu einer neuen Folge von Africa with Andre, wo wir Afrika feiern, one story at a time.
Die Big Five, wir wollen die Big Five sehen. Das ist ein Satz, den Safari-Guides oft hören. Und das ist auch verständlich, denn Besucher, die zum ersten Mal in Afrika sind und eine Safari machen, wollen meistens genau diese Tiere sehen. Und mal ganz ehrlich, ich liebe es, Löwen zu beobachten. Und einen Leoparden in einem Baum liegen zu sehen, ist schon was Besonderes. Aber auf einer Pirschfahrt oder einer Buschwanderung geht es um so viel mehr als nur diese beiden Raubkatzen und die drei großen grauen Tiere der Big Five. Die kleineren Tiere, die Insekten, die Vögel und die Pflanzen faszinieren nämlich auch, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt. Vor allem, wie viele von ihnen voneinander abhängig sind oder eine Art symbiotische Beziehung zueinander haben. Heute sprechen wir mit Grant Reed von Letaka Safaris in Botswana über das Thema der Big Five oder eben, dass es mehr als das gibt. Grant leitet seit 25 Jahren zusammen mit seinem Bruder Brent mobile Zeltsafaris in Botswana. Gleichzeitig haben sie auch eine Guide-Akademie, wo Rangers ausgebildet werden. Er hat also viele, viele Jahre Erfahrung damit, Gäste auf verschiedenen Safaris im südlichen Afrika zu begleiten. Der deutsche Text wird von Stefan Ebeler eingesprochen. Danke schon mal dafür. Hallo Grant und willkommen zum Podcast.
Hey André, thank you very much for having me.
Hallo André und vielen Dank für die Einladung.
Erzähl uns doch, wie du zum Guiding gekommen bist.
Oh, das ist schon lange her, André. Mein Vater war ein Wochenend-Naturforscher. Auch mein Großvater war ein fantastischer Amateur-Naturforscher, sehr erfolgreich in Sachen Vogelberingung. Er hat zum Beispiel die erste Schwalbe in Botswana erfasst, was den Zug der Schwalben von Südafrika nach Europa bestätigt hat. Ich glaube, das erste Mal, als ich mit meinem Vater auf Wanderung ging, war ich etwa 5 Jahre alt. Ich lief ganz hinten und fühlte mich sehr wichtig. Und das war der Einstieg ins Guiding und der Beginn meiner Leidenschaft dafür.
Ich finde es toll, wenn sowas über Generationen hinweg weitergegeben wird. Dann ist es wirklich Teil deines Alltags.
Hundertprozentig. Ich glaube, es liegt in den Genen. Und ich hoffe wirklich, dass es bei meinen Jungs auch so weitergeht.
Ich habe diese Folge nicht nur die Big Five oder es ist so viel mehr als nur die Big Five genannt. Warum werden sie so genannt und warum gelten sie als so aufregende Tiere?
Weißt du, als du mich eingeladen hast, war mein erster Gedanke, ich mag den Ausdruck Big Five genauso gern wie einen doppelten Tequila. Der Begriff wird einfach viel zu oft verwendet. Aber wie so oft ist das nicht nur schlecht, sondern es kann ein Aufhänger sein, etwas, worüber die Leute sprechen. Und es ist ein Grund, warum Menschen reisen.
Und welche Tiere sind die Big Five?
Historisch gesehen galten als die 5 gefährlichsten Tiere, die gejagt wurden, Löwe, Leopard, Elefant, Nashorn und die Büffel, die einen unglaublichen Ruf für ihre Aggressivität haben und dafür, dass sie extrem gefährlich sind, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Niemand weiß genau, wer den Ausdruck erfunden hat, aber er stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. Damals bezog er sich im Wesentlichen auf die 5 gefährlichsten Tiere, die bejagt wurden. Es gab ja noch keine Fotosafaris, wie wir sie heute kennen. Niemand kam nach Afrika, um sich die Tiere nur anzuschauen. Die Leute kamen, um die Tiere zu schießen. Nach und nach gewann der Begriff dann an Bedeutung. In den 1980ern tauchte er in unserer Fototourismusbranche auf, wo die Inhaber sagten, ich habe ein Reservat, dort gibt es die Big Five. So wurde es zu einem Marketinginstrument, denn jeder in der Branche sucht nach einem Alleinstellungsmerkmal.
Ich glaube, der Büffel ist das einzige Tier, das dir keine Warnung gibt, oder? Wenn er dich nicht mag, greift er einfach sofort an.
Naja, die Warnung ist oft ein Grunzen, das gleichzeitig mit dem Angriff kommt. Also
man hat nicht viel Zeit.
Nein, bei ihm ist es, als würde dir jemand einen Warnschuss direkt zwischen die Augen geben. Was die Wildbeobachtung angeht, ist der Büffel ein Sonderfall. Er ist eigentlich nur eine große, wütende, schwarze Kuh.
Diejenigen unter uns, die vielleicht weniger über die Tiere wissen, sind überrascht, dass eine Giraffe oder ein Nilpferd nicht zu den Big Five gehören. Aber ich nehme an, das liegt daran, dass sie nicht so leicht zu einer Trophäe für die Wand werden, wie die anderen traditionellen Big Five aus den Tagen der Jagd.
Absolut. Wir sehen, dass uns viele Leute besuchen kommen und ganz oben auf ihrer Liste stehen Giraffen und Zebras, weil das schöne Tiere sind, die in allen Geschichtenbüchern vorkommen. Die Menschen kennen sie seit ihrer Kindheit. Und wir Guides übersehen diese Tiere schon mal, weil es so viele von ihnen gibt. Manchmal zeigen wir den Gästen das, was wir glauben, dass sie sehen wollen, anstatt die Tiere, die die Kunden tatsächlich gerne sehen wollen.
Welches Tier begeistert dich dann am meisten?
Ich liebe Leoparden. Es gibt nichts Schöneres für einen Guide, als einen Leoparden auch zu spüren. Früh am Morgen Spuren zu finden, zu überlegen, wo er hingeht, was er macht und den Spuren zu folgen. Die Warnrufe der anderen Tiere zu hören und dann tatsächlich einen Leoparden zu finden. Leoparden haben etwas ganz Besonderes. Und dann gibt es die Wildhunde, die ganz anders sind. Wildhunde kann man nicht wirklich aufspüren. Man muss einfach Glück haben. Man fährt nach links, man biegt nach rechts ab und die Hunde sind auf der Jagd. Wenn ein Tier mit 50 km/h über eine Strecke von 5 Kilometer rennt, kann man seinen Spuren nicht mehr folgen. Es ist einfach phänomenal, diese Hunde und ihre sozialen Interaktionen zu beobachten. Von all den Tieren, die die Leute wirklich sehen wollen, sind das die beiden, die mich am meisten begeistern. Aber wenn man genauer hinschaut, finde ich Honigdachse, Karakals und ähnliche Tiere viel interessanter, weil sie schwieriger zu finden sind und einfach fantastisch zum Beobachten sind.
Und dann gibt es noch die Little Five, deren Namen teilweise nach den Big Five benannt sind, wie zum Beispiel die Elephant Shrew oder Rüsselspringer auf Deutsch. Es gibt auch den Büffelwebervogel, die Leopardenschildkröte, den Nashornkäfer und einen Ameisenlöwen. Ich erinnere mich noch daran, als ich zum ersten Mal vom Ameisenlöwen erzählt wurde. Man kann sie fast überall sehen. Sie sind winzig klein und verstecken sich in kleinen trichterförmigen Löchern, um ihre Beute zu fangen. Ich saß mal im Camp und habe mich eine knappe Stunde lang auf ein kleines Stück Erde konzentriert, so 50 mal 50 Zentimeter, und habe gemerkt, dass dort im Grunde genommen das Gleiche passiert wie in der Welt der großen Tiere, nur eben im Kleinformat. Ich fand die Ähnlichkeiten in diesem Mikrokosmos mega faszinierend.
Weißt du, es ist wieder einmal dieses Zauberwort. Der Ameisenlöwe ist nicht viel interessanter als viele andere Tiere. Sein großes Glück ist, dass Löwe in seinem Namen enthalten ist und er somit Teil der Small Five geworden ist. Als Guide kann ich das dann als Überleitung von den Big Five nutzen. Für mich liegt der Wert der Fünf darin, dass wir auf der Suche nach ihnen so vielen anderen zufällig begegnen, während wir unterwegs sind. Zum Beispiel, ich bin ein begeisterter Vogelbeobachter und habe eine Bucketlist für das südliche Afrika mit allen Vögeln, die ich sehen möchte. Viele meiner Freunde stehen dem Ganzen ziemlich kritisch gegenüber. Diesen Personen, die wir Twitches nennen. Leute, die einen bestimmten Vogel finden müssen, damit sie einen weiteren Punkt auf ihrer Liste abhaken können.
Ja, mit denen war ich auch schon auf Game Drive.
Für mich ist das Wunderbarste, wenn ich mir einen bestimmten Vogel zum Ziel des Tages setze. Dann stehe ich um 4 Uhr morgens auf, gehe ins offene Terrain, sitze dort, spiele die Rufe des Vogels ab und beobachte alles. Ich schaue mich in Ruhe um. Und dann kommt aus dem Nichts eine Servalkatze oder ein Wanderfalke fliegt vorbei. Und in 9 von 10 Fällen, wenn man nach ziemlich seltenen Vögeln sucht, findet man zwar sein Ziel nicht, aber man verbringt 4 oder 5 Stunden dort draußen und sieht vieles anderes. Hätte man diesen Grund nicht gehabt, den Vogel zu suchen, wäre man im Bett liegen geblieben, weil es zu kalt ist. Und dann hättest du wirklich Spannendes verpasst. Es ist also dieser kleine Aufhänger. Man hat die Big Five gesehen, jetzt wendet man sich den Little Five zu. Und das gibt einem die Möglichkeit, ein wenig mehr über die ökologischen Zusammenhänge zu sprechen, ein wenig über das, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich die sozialen Interaktionen, die symbiotischen Beziehungen zwischen vielen dieser Tiere. Das wird dann zu einem komplexen Netz, das immer faszinierender wird, und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr wird einem klar, dass man eigentlich mehr Fragen als Antworten hat.
Genau so ist es. Und es gibt symbiotische Beziehungen nicht nur unter Tieren, sondern auch zwischen Tieren und Pflanzen.
Absolut.
Ich sage immer, dass ein guter Guide jede Pirschfahrt interessant machen kann, auch wenn man keine der großen Tiere sieht. Aber viele Leute denken, dass die Fahrt ohne diese großen Tiere langweilig ist. Vor ein paar Jahren habe ich mit meinem Partner zusammen einen Bushwalk gemacht im Krüger Park. Und das Einzige, das wir in 3 Stunden gesehen haben, war eine Giraffe. Wir haben buchstäblich keine anderen Tiere gesehen. Ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung, dass ihm dieses Erlebnis nicht gefallen würde und er es für Zeitverschwendung halten würde. Aber er sagte mir nachher, dass es wunderbar war, weil er zum ersten Mal die Verletzlichkeit gespürt hat, die Menschen heutzutage normalerweise nicht haben. Also, dass wir hier die schwächsten Glieder waren. Und das war für ihn sehr bewegend. Grant, wie macht man eine, wie ich es genannt habe, langweilige Pirschfahrt interessanter? Ich nehme an, dass ihr das Thema auch in eurer Guide-Ausbildung angeht, oder?
Wir trainieren das oft mit den Guides. Und sagen, hört auf, euch auf Funkmeldungen der anderen Ranger zu verlassen. Findet eure eigenen Dinge. In einer Lodge ist das schwierig, weil man gemeinsam mit anderen Gästen am Brunchtisch sitzt und vergleicht, was gesehen wurde. Wenn die anderen Gäste einen Leoparden mit seiner Beute gesehen haben, dann...
Und wenn sie es nicht gesehen haben, dann sind sie unglücklich. Wie geht ihr das an?
Gäste verstehen nicht immer sofort, was es über einen Termitenhügel zu erzählen gibt, über die faszinierende Welt dort unten. Ich denke, wo einige Guides es richtig machen und andere nicht, ist die Art und Weise, wie man die Gäste einbezieht. Guides müssen Gesichter lesen können. Oft halten sie lange Monologe über Termitenhügel. Man sieht den Leuten einfach an, dass sie nach 4 Sätzen schon gelangweilt sind. Und das ist okay. Man kann niemanden zwingen, sich für etwas zu interessieren. Sie müssen also das Interesse der Gäste erstmal für dieses Thema wecken und ihnen gleichzeitig klar machen, dass wir mit diesem Stopp keine Zeit verlieren auf der Suche nach Löwen oder Leoparden. Manchmal ist es wirklich wichtig, anzuhalten und eine Pause einzulegen, damit die Leute über Dinge nachdenken können. Nur so werden sie empfänglich für Informationen.
Das stimmt. Und es ist für die Guides nicht einfach, weil sie selber meistens auch eine eigene Leidenschaft haben.
Genau. Deswegen wirft man immer wieder einen Köder aus und wartet, bis jemand anbeißt. Man versucht, die Leute für etwas zu begeistern. Ich gebe mir immer große Mühe, den Gästen die großen und auffälligen Vögel zu zeigen. Danach zeige ich ihnen einige ihrer Verwandten und schaue, ob ich etwas Interesse für die Vogelbeobachtung wecken kann. Denn das ist oft eine wirklich gute Methode, um die Leute dazu zu bringen, sich von den Big Five zu lösen und sich auch für anderes zu interessieren.
Das macht Sinn, Grant. Mal was Lustiges. Vor ein paar Jahren war ich mit einer Arbeitskollegin auf einer Pirschfahrt und wir fingen an zu entscheiden, welche Tiere zu den Ugly Five, also den hässlichen 5, und zu den Sexy Five gehören. Welche würdest du auf die Liste der Ugly Five setzen, Grant?
Zu den Ugly Five gehört traditionell die Tüpfelhyäne, also die Spotted Hyena.
Ja, was aber nicht ganz fair ist, denn Hyänen sind doch niedlich.
Das ist definitiv nicht fair. Wenn man eine Hyäne zum ersten Mal sieht, kann man irgendwie nachvollziehen, warum Disney sie in Der König der Löwen als hinterhältig und unzuverlässig dargestellt hat. Aber sobald man beginnt, Hyänen zu beobachten und versteht, wie einzigartig sie sind, wird klar, dass es sich um eine unglaublich interessante Spezies handelt. Das hier ist ein Podcast für Familien, also unterbreche mich, wenn es sein muss.
Nein, nein, passt schon.
Kannst du dir vorstellen, dein Welpe durch einen 2,5 Zentimeter langen Penis zu gebären?
Wie bitte?
Also, das Weibchen hat im Grunde genommen äußerlich männliche Genitalien. Und sie gebärt durch denselben Kanal, durch den sie uriniert. Es ist faszinierend, dass die Weibchen, während sie im Mutterleib sind, männlichen Hormonen ausgesetzt sind, wodurch sie sich zu unglaublich androgynen Weibchen entwickeln, die gegenüber den Männchen extrem dominant sind. Und wenn sich einmal für Hyänen begeistert, fällt es schwer, sie als Teil der hässlichen 5 zu sehen. Aber ja, ich kann irgendwie verstehen, weshalb Leute das denken. Dann werden natürlich die Geier allesamt in einen Topf geworfen, was ein bisschen extrem ist. Wenn man sich einen Weißkopfgeier ansieht zum Beispiel, finde ich ihn eigentlich einen schönen Vogel. Und dann gibt es die Marabou-Störche.
Stopp, stopp. Du kannst mich nicht überzeugen, dass ein Marabou schön ist.
Nein, der steht definitiv ganz oben auf der Liste und ich werde nicht versuchen, irgendetwas am Marabou schön zu reden. Das blaue Knu sieht aus, als wäre es von einem Komitee geschaffen worden, das vielleicht gekifft hat. Und das Warzenschwein. Ich glaube, Disney hat auch da viel damit zu tun, dass heute viele Leute den Pumba niedlicher finden als früher. Aber wenn man sich ein Foto vom Warzenschwein ansieht, scheint es seinen Platz in den Ugly Five zu verdienen. Also ja, das sind die traditionellen Ugly Five. Was ist deine Meinung, André? Würdest du noch ein anderes Tier in die hässlichen 5 aufnehmen?
Ich würde mir schwer tun, das Warzenschwein dort zu belassen und die Hyäne definitiv nicht. Aber ich würde keine anderen dazu nehmen.
Ja, es ist schwierig, weil man ja großen Respekt vor all diesen Tieren entwickelt. Wenn man die Tiere erst einmal kennengelernt hat, erscheint es widersinnig, irgendwelche davon in die Liste der Ugly Five aufzunehmen. Aber es ist wieder etwas, das man bei einer Pirschfahrt erleben kann. Okay, cool. Wir haben die Big Five gesehen. Mal sehen, ob wir auch die Ugly Five abhaken können. Und das ist einfach ein Grund, etwas länger auf Pirsch zu bleiben, zu hoffen, dass man auf etwas wirklich Aufregendes stößt, das zu einem einmaligen Erlebnis wird.
Und wie sieht es mit deinen Sexy Five aus?
Die Sexy Five oder die Beautiful Five sind in Botswana typischerweise die Lilac-Breasted Roller-Vögel, auch Gabelracke genannt, der Gepard und der Kudu. Ich finde die weiblichen Kudus ja eigentlich schöner als die männlichen, weißt du? Mit diesen großen Kulleraugen und diesen riesigen Ohren. Der afrikanische Wildhund hat definitiv seinen Platz verdient. Und dann noch die Giraffe. Aber das ist natürlich immer Ansichtssache. Sobald mit einbezieht, was ist dann mit dem Narina Drogon-Vogel zum Beispiel? Aber die Lilac-Breasted Roller sind wirklich leicht zu finden, da sie das ganze Jahr über hier leben. Sie haben dieses wunderschöne elektrisierende Blau, wenn sie losfliegen. Das ist also nicht unbedingt der schönste Vogel in Botswana, aber es ist eine, die man zuverlässig in den Savannenlandschaften im südlichen Afrika zeigen kann. Aus diesem Grund hat es sich seinen Platz verdient. Aber würde ich ihn gegen einen Sattelstorch eintauschen? Ja, sofort.
Okay, den muss ich mal googeln. Mit den Vögeln kenne ich mich nicht so gut aus wie du. Ich liebe es aber, Zeit mit jemandem zu verbringen, der eine Leidenschaft für diese Tiere hat. Dann macht es richtig Spaß. Auf meiner Liste der Sexy Five stehen das Zebra, der blaue Kranich, die Giraffe, der Fischadler und die Nordbüscheleule, auf Englisch die White-Faced Scops Owl.
Oh wow, das ist eine ziemlich vogelreiche Liste. Das gefällt mir.
Ja, ich war gerade selber überrascht, wie viele Vögel drauf sind.
Diese orangefarbenen Augen der Nordbüscheleule sind absolut hypnotisierend. Es ist einfach eine atemberaubende Art und sie hat diesen sanften, taubenähnlichen Ruf. Alles an ihr ist einfach so liebenswert. Ich finde es wirklich toll, dass sie dabei ist.
Danke. Ich habe Eulen generell sehr gerne, aber diese ist wirklich wunderschön. Und dann zurück zu den Hyänen. Wir sind mal auf eine Hyänenhöhle gestoßen und haben das gemacht, was ich bei Pirschwatten am liebsten mache. Einfach 20 Minuten da sitzen und den Kleinen beim Spielen zusehen. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie das mit dem Babysitten in Hyänenklänen funktioniert. Im Grunde genommen ist es ja so, dass die Weibchen auf die Jagd gehen und eines von ihnen bleibt an dem Tag zu Hause, um sozusagen den Kindergarten zu leiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, hundertprozentig.
Das fand ich faszinierend.
Das verstehe ich. Und weißt du, das Gleiche passiert bei Wildhunden. Bei Wildhunden ist es sogar noch interessanter, denn selbst wenn die Mutter der Windhunde sterben sollte, wenn die Welpen nur ein paar Wochen alt sind, ist das völlig irrelevant, weil das Rudel so sozial ist. Wildhunde werden sehr früh entwöhnt. Sehr oft erlaubt das Alpha-Weibchen dem Beta-Weibchen, sich ebenfalls zu paaren. Ihre Welpen werden dann zwar meist getötet, weil sie nicht gebraucht werden, aber es bedeutet, dass man ein zweites Weibchen hat, das Milch produziert. Sozusagen eine zweite Mutter. Innerhalb weniger Wochen bringt der Rest des Rudels jedoch dann vorverdaute und verschluckte Nahrung zurück, die sie wieder hochwürgen. In Zeiten, in denen es reichlich Futter gibt, töten sie auch die Jungen des Beta-Weibchens nicht immer, damit das Rudel dann wachsen kann.
Wahnsinn, was ich heute nicht alles lerne.
Bei Hyänen, Wildhunden und all diesen sozialen Tieren findet man diese Magie, wenn man etwas genauer hinschaut.
Das stimmt. Wenn wir uns die Zeit nehmen, finden wir das Spannende.
Ich habe irgendwie Mitleid mit den Menschen, die nach Botswana kommen und eine Selbstfahrerreise machen. Es ist zwar ein großes Abenteuer, sich seinen Weg von Camp zu Camp zu suchen, aber dabei verpasst man es oft, die diversen Schichten der Natur und Tierwelt zu durchdringen und zu verstehen, was da draußen überhaupt passiert. Es sind zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen, wenn man mit oder wenn man ohne einen Guide auf Safari geht. Wir sollten es nicht zwingend vergleichen, aber ich finde es ziemlich traurig, an einen Ort zu reisen, ohne einen Ranger oder Guide zu haben, der einem die ökologischen und die sozialen Interaktionen der Tiere näher bringen kann.
Ja, da stimme ich dir 100% zu, Grant. Das macht einen großen Unterschied. Wenn man einen Mietwagen nimmt und durch den Krüger Park fährt, kann man 2 oder 3 Stunden an einem Wasserloch sitzen und einfach beobachten, was dort passiert. Das ist wunderschön. Aber ich möchte auf keinen Fall alle Informationen missen, die ein Ranger vermittelt, der im Grunde alles zusammenfasst für uns.
Ich mache immer einen großen Unterschied zwischen Situationen, in denen Tiere auf mich zukommen und sich mir freiwillig zeigen, und Situationen, in denen ich sie aufspüre, finde und ihnen meine Anwesenheit aufzwinge. Wenn man das tut, führt das ja oft zu einer Verhaltensänderung, obwohl man ja eigentlich das Verhalten der Tiere beobachten möchte. Man muss sich dafür Zeit nehmen und manchmal kann eine geführte Pirschfahrt in dieser Hinsicht schwieriger sein.
Wie meinst du das?
Denn wenn man mit anderen Menschen in einem Fahrzeug sitzt und der Guide unter großem Druck steht, die Big Five zu finden, kann man sie nicht wirklich hinsetzen und in Ruhe das Verhalten der Tiere beobachten. In den ersten 10, 15 Minuten nach der Ankunft am Wasserloch zum Beispiel fühlen sich die Tiere gestört. Sie schauen alle auf, ändern ihr Verhalten und beruhigen sich erst langsam wieder. Nur geduldige Touristen, ein guter Guide, der den Menschen wirklich erklären kann, wie wertvoll es ist, diese Phase der Langeweile zu überwinden, können das wirklich genießen. Dann können sie beobachten, wie die Tiere miteinander interagieren und sich dann wieder auf die Jagd vorbereiten. Die wahre Magie, die entsteht erst, wenn die Tiere uns Menschen quasi ausblenden und wir Teil des Hintergrundgeräusches werden.
Ja, das macht Sinn. Da fällt mir wieder ein, dass wir mehr Slow Tourism machen sollten.
Absolut. Das ist sehr beliebt geworden. Es gibt viele Menschen, die das Tempo ändern wollen, zu den Grundlagen zurückkehren wollen, zu Fuß unterwegs sein wollen, weg von den Blanchpools und Beauty Spas in den Lodges. Viele Reisende möchten nach Afrika kommen, um was Neues zu erleben. Und wenn man auf einer Safari alles hat, was man auch zu Hause hat, ist das nicht wirklich ein Erlebnis. Ein Erlebnis ist etwas, was dich aus deiner Komfortzone rausholt. Etwas, bei dem du etwas Neues machst und etwas leicht Beunruhigendes unternimmst. Du hast vorhin erwähnt, dass dein Partner sich demütig fühlte, weil er während des Bushwalks Teil der Nahrungskette geworden ist. Das ist für viele Menschen etwas, das sie nicht wirklich fühlen oder benennen können. Aber es gibt ihnen wirklich das Gefühl, lebendig zu sein. Der Mensch dürfte arrogant werden, denn wir führen ein sehr geschütztes Leben. Das ist es, was Erlebnisse ausmachen. Dieses Gefühl der Demut, dieses Gefühl der leichten Unsicherheit. Das sind die Dinge, an die sich die Menschen wirklich erinnern.
100%. Grant, du bist ein begeisterter Vogelbeobachter. Wie würdest du mein Interesse für die Vogelbeobachtung wecken?
Vogelbeobachtung ist ein Prozess. Man muss es den Gästen ermöglichen, die Informationen in ihrem eigenen Tempo aufzunehmen und ihnen das Gefühl geben, dass sie das tatsächlich schaffen können. Wenn ich also Vögel sehe, sollte ich besser nicht nur die Namen herunterbeten, sondern lieber Fragen stellen. Schaut euch diesen Vogel an, schaut euch den an. Was sind die Ähnlichkeiten? In dem Moment, in dem man sieht, dass er einen kegelförmigen Schnabel hat zum Beispiel, weiß man, dass er ein Samenfresser ist. Deswegen gehen wir zum Ende des großen Vogelsbuchs, wo diese Gruppe abgebildet ist. Und somit befähigen wir die Gäste.
Okay.
Es gibt immer diese Zeit mitten am Tag im Camp, in der es etwas ruhiger ist. Die Gäste sitzen dann mit ihren Ferngläsern da und plötzlich sagen sie, oh, der hat einen kegelförmigen Schnabel. Das muss hinten im Buch stehen. Und anstatt 900 Vogelarten Südafrikas durchgehen zu müssen, sind es jetzt plötzlich nur noch 150. Das fühlt sich dann machbar an. Oft kommen sie dann vor der Nachmittagspirschfahrt zu mir und sagen, hey, ich habe diesen Vogel gesehen. Das muss ein Webervogel gewesen sein und so weiter. Und pass auf, André. Es ist schon gefährlich, denn wenn du einmal Vogelbeobachter geworden bist, kommst du nicht mehr davon los. Also sei vorsichtig.
Ja, ich denke, was du gerade gesagt hast, trifft den Punkt genau. Ich habe mir oft dieses Buch mit 900 Seiten angeschaut und gar nicht erst angefangen zu suchen, weil es so viele sind. Man muss langsam verstehen, worauf man achten muss, um mit den groben Klassifizierungen beginnen zu können. So sieht der Schnabel aus oder so sehen die Füße aus. Deshalb gehört er zu dieser Kategorie oder der Kategorie oder ähnlich.
Genau so ist es.
Erzähl uns etwas über Letaka Safaris. Was ist eine mobile Zeltsafari überhaupt und welche Art von Gästen buchen so eine Reise?
Mobile Zeltsafaris sind in Botswana sehr speziell, da unsere Camps wirklich mobil sind. In Ostafrika spricht man zwar auch von mobilen Safaris, aber diese folgen in der Regel der Migration und bleiben also zwischen 3 und 6 Monaten an einem Ort. Sie sind also nicht ständig unterwegs wie die unseren. Bei den mobilen Safaris in Botswana geht es darum, dass man immer alles mitnimmt. Wir bieten halb luxuriöse mobile Safaris, wo die Kunden keine Arbeit haben, also nicht mithelfen müssen. Das mag jetzt kompliziert klingen, aber ich kläre es gleich auf.
Ja, bitte.
Wir haben also ein Team, das uns vorausfährt. Die bauen das Camp auf, das aus komfortablen großen Zelten im Mero-Stil besteht. Und jedes Zelt hat ein eigenes Bad mit Dusche und Toilette. Im Camp gibt es auch einen Koch, der abends 3-Gänge-Menüs zubereitet. Alles ist inklusive von wirklich guten südafrikanischen Weinen, die nicht alkoholischen Getränke sowieso. Im Grunde genommen müssen unsere Gäste also nichts tun, außer genießen.
Ich denke, dass ich das hinbekomme.
Der Unterschied zu einer Safari, wo Lodges besucht werden, ist, dass es sich bei uns um eine Kleingruppenreise handelt, mit maximal 7 Personen. Ich denke, das größte Verkaufsargument für so eine mobile Safari ist für mich, dass man während der 10-tägigen Safari mit denselben Leuten zusammen ist und man sich so richtig kennenlernen und entspannen kann. André, ich weiß, dass du viele Reisen gemacht hast mit Kolleginnen und Kollegen aus der Reisebranche, die du noch nicht kanntest. Beim ersten, zweiten Tag ist dann alles noch etwas steif. Man weiß nicht, welche Witze man machen kann und welche nicht. Man kennt den Hintergrund der anderen nicht. Aber ab dem dritten oder vierten Tag geschieht dann das Wunder und die Leute fühlen sich wirklich wohl miteinander. Und so komfortabel die Lodges auch sind und so fantastisch die Küche dort ist, in den Lodges erreicht man diesen Punkt nie. Denn alle drei Tage hast du einen neuen Ranger und neue Mitreisende.
Ja, so ist es tatsächlich meistens.
Für dich als Gast bist du heute mit Familie Schmidt unterwegs und morgen mit den Meyers. Du bist vielleicht schon 9 Tage auf Safari, die Schmidts aber erst 1 oder 2 Tage. Der Guide muss also wegen ihnen wieder mit den Grundlagen beginnen. Es gibt also keine Kontinuität, keinen Aufbau. Und das bringt mich zu meinem wichtigsten Punkt, eben, dass man bei uns von Anfang bis Ende denselben Guide hat. Wenn man wirklich in das Safari-Erlebnis eintauchen und die ökologischen Zusammenhänge verstehen möchte, kann unser Guide am 9. Tag das ansprechen, was wir am 2. Tag gesehen haben und wie das zusammenhängt.
Das macht viel Sinn und ist sehr viel wert.
Es ist so eine tolle Reiseart. Diese Einsamkeit, wenn die Gruppe auf einem Campingplatz in der Wildnis ist und niemand sonst um uns herum. Es gibt keinen Küchenbereich, keine Generatoren, keinen Personalbereich. Wir sind auf diesem winzigen Stückchen Wildnis nur unter uns. Und wenn wir gehen, bleibt nichts zurück, außer unseren Fußspuren. Für die Tiere sind wir also nur eine vorübergehende Störung. Mobile Camps in Botswana reichen, grob gesagt, von sehr günstigen Touren, bei denen man sein eigenes Zelt aufstellt und dem Guide beim Kochen hilft, bis hin zu dem, was wir anbieten, also Semi-Luxus. Und dann gibt es auch noch die Super-Luxus-Mobile-Camps. Wir bei Letaka Safaris positionieren uns auf dem Markt so, dass wir so komfortabel wie möglich sind und wir das gesamte Camp innerhalb von einem Tag umziehen können, sodass wir jeden Tag mit dem gleichen Team reisen.
Das war dann meine nächste Frage. Wie lange bleibt ihr an einem Ort? Würdet ihr bei einer 10-tägigen Tour 3 Nächte machen, also tatsächlich auch Zeit an einem Ort verbringen und von dort zu Fuß oder mit dem Jeep los?
Ja, genau. Weißt du, wie viele Leute, wenn sie eine Afrika-Reise planen, sagen, wir wollen alles in Botswana sehen, wir wollen dies und das machen. Die Leute packen so viel hinein und freuen sich, weil ihr Plan alles abdeckt.
Du hast vollkommen recht, Grant. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung.
Aber tatsächlich ist es dann so, dass sie hier mal eine Bootsfahrt machen, dann einen Tag unterwegs sind oder von Camp zu Camp fliegen und dann wieder eine Pirschfahrt. Im Grunde genommen müssen sie sich das Verhältnis zwischen der Zeit für die Aktivitäten und der Zeit für das Unterwegssein genau anschauen. Uns geht es um Erlebnisse und das gefällt mir an dem mobilen Konzept. Denn selbst wenn man von Ort A nach Ort B reist, ist der Reisetag Teil der Erlebnisse, da wir keine langen Reisen machen. Man muss sich keine Gedanken darüber machen, wann man mit dem Gepäck am Flugplatz sein muss. Man muss sich keine Gedanken über Transferzeiten machen. Man kommt einfach am nächsten Ort an und alles läuft wie von selbst. Ich liebe die 3 Nächte an einem Ort wirklich. Denn an meinem ersten ganzen Tag als Guide, da verschaffe ich mir erst einmal einen Überblick. Okay, die Wildhunde sind dort. Da habe ich die Leopardenspuren gesehen und im Süden habe ich die Löwen brüllen gehört. Am Ende des 2. Tages habe ich dann wirklich ein gutes Bild und am 3. Tag kann ich als Guide meine beste Arbeit leisten. Also haben wir unsere Reiserouten auf der Grundlage dessen erstellt, was Brent und ich erlebt haben, denn wir wollen die bestmöglichen Erlebnisse schaffen. Brent ist übrigens mein Bruder und Geschäftspartner.
Ich finde, was du da gerade gesagt hast, ist unglaublich wichtig. Weil ihr als Gruppe zusammenreist und die ganze Zeit denselben Guide habt, könnt ihr einfach auf dem aufbauen, was ihr erlebt. Das ist unglaublich wertvoll, weil man meiner Meinung nach so viel tiefer in die ganze Natur eintauchen kann. Wenn ich daran denke, wie oft man in der 2. Lodge einer Reise ankommt und mit Leuten in einem Fahrzeug sitzt, die zum ersten Mal da sind und sich dann wieder ganz von vorne die Geschichten mit den Impala anhören muss und mit dem Gras, so kommt man in diesem Sinne nie wirklich weit.
Ich kann dir gar nicht sagen, André, wie oft ich schon eine Gruppe von Menschen geführt habe, die sich noch nie zuvor gesehen haben und sich überhaupt nicht kennen. Und ein Jahr später bekomme ich ein Foto von ihnen zusammen auf den Galapagos-Inseln. Und im nächsten Jahr sind sie in Machu Picchu. Es geht um mehr als nur die Reiseleitung. Es geht auch um die Beziehungen, die die Menschen untereinander aufbauen. Und das Schöne an mobilen Safaris ist, dass die anspruchsvollen Reisenden außen vor bleiben. Die Gäste, die sich nur verwöhnen lassen wollen. ich nenne sie die Modereisenden. Du weißt, wen ich meine. Die, die noch nie in Afrika waren und sagen können wollen, dass sie schon mal auf Safari waren. Und aufgrund dessen, was wir tun und wie wir es tun, ziehen wir eher bodenständige, echte und gleichgesinnte Menschen an.
Mir kam auch gerade das Wort echt in den Sinn. Ich beende meine Folgen gerne mit Fragen zu Favoriten. Was ist dein Lieblingsort in Botswana und warum?
Mein derzeitiger Lieblingsort ist wohl das Mabua Shiobi Game Reserve im Süden Botswanas. Das Wildreservat hat was ganz Besonderes, denn es liegt abseits der normalen Touristenpfade und bietet mir, was ich derzeit am meisten suche, die Wildnis. Ich liebe es, mit meiner Familie oder einer Gruppe von Freunden an einem völlig abgelegenen Ort zu sein. Ich glaube, für viele ist es heutzutage etwas sehr Spirituelles, an Orte zu reisen, an denen es nicht viele andere Menschen gibt.
Das stimmt, das geht mir auch oft so. Und die zweite Frage zu Favoriten. Aus dem gesamten Tierreich, welches ist dein Lieblingstier?
Die schwarze Mamba.
Die schwarze Mamba? Warum?
Poesie in Bewegung, sage ich. Ich weiß nicht, das hat einfach was, wenn man eine große Mamba sieht, wie sie sich durch den Busch bewegt. Sie hebt den vorderen Teil über den Boden und gleitet einfach durch das Gras. Und alle stehen einfach voller Ehrfurcht da und beobachten diese Mamba. Ich habe Schlangen schon immer geliebt. Ich weiß nicht, das ist einfach eine genetische Veranlagung, mit der ich geboren wurde. Aber die schwarze Mamba ist einfach einzigartig. Selbst ich, der keine Angst vor Schlangen hat, spüre, wie sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn ich eine Mamba sehe. Und ich empfinde einfach diesen tiefen, instinktiven Respekt.
Wie lang ist eine schwarze Mamba überhaupt?
Eine durchschnittliche große schwarze Mamba ist 3 Meter lang. Alles über 4 Meter gilt als außergewöhnlich groß.
Und meine letzte Frage. Was würdest du jemandem sagen, der zum ersten Mal nach Afrika kommt, damit er sich für mehr als nur die Big Five interessiert?
Mein Rat wäre, nicht an der Ruhe vorbeizueilen. Nimm dir Zeit für die ruhigen Momente. Nimm dir Zeit zum Zuhören. Oft sind es diese Momente, in denen ich auf einer Pirschfahrt bin und den Motor abschalte und zuhöre, dass ich im Einklang bin mit dem, was gerade passiert. Sehr oft hört man dann eine Antilope, die vor einem Leoparden warnt. Und wenn der Motor gelaufen wäre, hätte man dieses Geräusch verpasst. Man sollte also nicht in dieser Denkweise verharren, dass man ständig selbst auf der Jagd sein muss. Öffne dich und unterscheide zwischen einer Sichtung und einem Erlebnis. Und das sind 2 sehr unterschiedliche Dinge.
Wie meinst du das?
Weißt du, Leute streichen einen Leoparden von ihrer Liste, weil ein Leopard über die Straße gesprungen ist und sie sagen, ja super, wir haben einen Leoparden gesehen. Aber eigentlich erlebt man einen Leoparden nur, wenn man eine Stunde lang bei ihm sitzt und ihm dabei zusieht, wie er seine Jungen leckt oder sich putzt und sich fertig macht, um auf die Jagd zu gehen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Sehen und Erleben.
Das erinnert mich daran, wie wir mal fast eine Stunde einen Leoparden beobachtet haben, der einen Impala in den Baum gezogen hat. Wir haben gesehen, wie Teile der Impala auf den Boden gefallen sind, weshalb die Hyänen plötzlich da waren. Diese Interaktion zwischen den Hyänen und dem Leoparden im Baum war faszinierend. Wir konnten die Enttäuschung im Gesicht des Leoparden sehen, weil er einen Teil an diese Tiere verloren hatte. Also ja, ich denke, du hast recht, man sollte diese Ruhe nicht vergessen. Vielen Dank, Grant, es war großartig, mit dir zu reden.
Vielen Dank, André, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen, alter Freund. Ich habe es sehr geschätzt, dir ein paar Einblicke zu geben und hoffentlich sehen wir uns bald in Botswana.
Lieber Zuhörer, jetzt frage ich dich. Welche Tiere würdest du auf deine Liste der Ugly Five und der Sexy Five setzen? Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Heute haben wir über verschiedene Tiere und Vögel gesprochen und eine Welt entdeckt jenseits der Big Five. Wir haben auch etwas über mobile Safaris gelernt und darüber, wie Guides am besten ihre Gäste begleiten. Und ich freue mich, dass wir die erste Schlange auf der Liste der Lieblingstiere meiner Gäste haben. Ich hoffe, dass Grant dich dazu inspirieren konnte, mehr über alle verschiedenen Tiere zu erfahren, die du auf einer Safari sehen und hören kannst. Und dass du dich nicht nur auf die Big Five freust. Eine Safari im Busch ist wirklich, wirklich wunderschön und so beeindruckend. Es gibt einfach so viel zu sehen und zu erleben. Schick mir gerne deine Fragen und Kommentare per E-Mail an podcast@africawithandre. Bis zum nächsten Mal.